Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst.
Hallo, herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Ihr wundert euch vielleicht, dass es heute eine ganz andere Stimme ist, denn ich bin Sarah Bansemer, auch Theaterpädagogin, und ich werde heute Marc interviewen, den ihr sonst als Podcast-Host hört. Denn Marc interviewt ja ständig irgendwelche interessanten Menschen hier auf seinem Podcast zu den spannendsten Themen. Und wir wissen noch gar nichts über Marc. Und das übernehme ich heute. Und zwar herzlich willkommen, Marc. Stell dich doch mal selbst vor.
Ja, hallo. Danke, liebe Sarah, für diese schöne Anmoderation. Genau, wer bin ich? Ich bin Marc Hitzig, komme aus dem wunderschönen Saarland. Studiere noch gerade, bin so in den letzten Zügen des Studiums der sozialen Arbeit und Pädagogik der Kindheit sowie der Fortbildung oder Ausbildung zum Theaterpädagogen. Außerdem betreibe ich den Blog Zirkus und Theaterpädagogik und ich mache einen Podcast mit dem gleichen Namen Zirkus und Theaterpädagogik.
Das ist eine ganze Menge, muss man sagen.
Das ist, ja, ich langweile mich schnell und denke mir bei mir, ach ja, könntest du eigentlich noch hier und da und das machen? Genau, und das ist gerade zum Lockdown, ist das Ganze, kannst dir vorstellen, wie das dann explodiert ist.
Was war denn eigentlich zuerst? Also du hast ja zum einen dein Studium, du hast deine Ausbildung zum Theaterpädagogen und du hast auch deine Erfahrung schon als Zirkuspädagoge. Ich weiß gar nicht, hast du da auch eine Ausbildung gemacht oder eine Fortbildung oder gibt es das überhaupt?
Es gibt eine Ausbildung zum Zirkuspädagogen, ja. Das ist dann Zirkuspädagoge. Also wenn du die theaterpädagogische Ausbildung machst, das weißt du selbst, dann bist du Theaterpädagoge BUT.
Ja.
Weil Theaterpädagoge, jetzt schmeiß ich alles durcheinander, Theaterpädagoge darf sich ja jeder nennen sozusagen, aber nicht genau. Mit diesem Zusatz BUT. Und das Gleiche ist natürlich auch in der Zirkuspädagogik, nur halt, dass es da dann Zirkuspädagogik heißt und zum Schluss gibt es dann das BAG für die Bundesarbeitsgemeinschaft und BUT ist ja Bundesverband der Theaterpädagogen oder irgend sowas, ne?
Ja, Bundesverband genau. Theaterpädagogik.
Genau, also die Ausbildung gibt es und die wollte ich auch vorher machen zum Zirkuspädagogen, das war ja deine Frage.
Genau.
Aber es hat nicht so gepasst, also ich musste es halt nebenberuflich machen und das wäre alles, also das nächste hier im Saarland wäre Köln gewesen und dann hätte ich, also die Zugverbindung nach Köln ist sehr, sehr schlecht. Ich hätte jeden Mittwochabend ins Training kommen müssen und hätte dann immer wieder auch mal ab und zu ein Wochenende dort verbringen müssen. Und alleine schon, wenn ich dann abends von 20 bis 22 Uhr dort Training mache, dann müsste ich schon um, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube 16 Uhr war das gewesen, müsste ich im Saarland losfahren, weil ich wirklich 4 Stunden brauche, also auch mit dem Auto. Oder sagen wir mal 3, dann 17 Uhr. Du weißt ja auch nie, wie Stau ist in allem.
Naja, das stimmt, ja.
So, und dann wäre ich 22 Uhr, wäre ich um 1 Uhr abends dann immer nach Hause gekommen und das so mitten in der Woche, also wirklich an einem Mittwoch. Hinzu kommen dann noch Spritkosten von, ich habe das damals einmal so überschlagen, 200 Euro im Monat. Und das war dann nicht machbar gewesen. Das andere ist in Berlin, wo man das auch unter anderem machen kann und man kann es beim Bruno Zöge, den ich auch schon im Podcast hatte.
Das stimmt, ich erinnere mich, ja.
Ja, bei dem kann man auch diese Ausbildung machen, auch die Clownsfortbildung. Aber das ist alles ganz weit im Norden und das passt auch nicht so wirklich gut. Also das hat von den Zeiten her nie so wirklich gut gepasst. Und und da habe ich mich einfach zum Theaterpädagogen entschieden.
Einfach so. War das so, dass du dann gedacht hast, okay, wenn das nicht klappt, weil du hast ja schon längere Zirkuserfahrung, ne? Wie bist du denn überhaupt dahin gekommen zum Thema Zirkus?
Oh, das ist, mit 14 Jahren war das schon gewesen. Also schon unendlich lange Zeit eigentlich oder gefühlt unendlich lange Zeit. Das war damals gewesen, mein Freund aus der Nachbarschaft, der war in irgendeiner Freizeitmaßnahme gewesen und hat ein Diablo mitgebracht. So hat es angefangen. und er hat mir dann das Diablo-Spielen sozusagen beigebracht. Und ja, eines Tages, keine Ahnung, ich war in der Stadt gewesen, bei uns hier in Saarlouis, und da habe ich auf einmal jemanden getroffen, der ist mit dem Einrad rumgefahren, mit so einem Koffer in der Hand, mitten auf dem Platz, hat er sich hingestellt und einfach aus Jux und Dollerei, ich glaube, der hat noch nicht mal Geld verlangt, hat der jongliert und Diablo gespielt und einfach so, um die Leute zu belustigen. Und ich fand das cool. Mir hat das gut gefallen. Ich habe ihn einfach gefragt, so, ja, dürfte ich mir da auch mal so ein Diablo holen, ein bisschen mit ihm spielen? Habe ich mich neben ihn gestellt und habe Diablo gespielt. Und ja, und dann hat er gemeint, naja, das ist ja doch ich wäre ja doch sehr gut. Und ob ich denn nicht Lust hätte, freitagsabends mal zum Treff zu kommen. Das war damals vom Willi macht Heckmeck, vom Willi Himbert, hier im Saarland, in Saarlouis. Und ja, da habe ich schon gesagt, ja, komme ich gerne. Und dann bin ich dann hingegangen und so ist dann eins zum anderen gekommen.
Und seitdem warst du dann quasi vom Zirkus gefangen?
So kann man sagen, genau. Also das war... ich habe mich immer auf den Freitag gefreut. Ich war dann nicht nur freitags auch dann ins Training gegangen, sondern war dann auch überall ins Saarland gefahren, zu verschiedenen Trainingszeiten und Orten, wo mich immer wieder Leute auch mitgenommen haben mit dem Auto. Das war echt cool. Da habe ich das dann alles immer komplett ausprobiert und mich da ausgeweitet. Genau. Und so wurde ich angefixt und das war dann so meine Phase gewesen, wo ich wirklich sehr viel und sehr intensiv geübt hatte.
Wie viele Jahre sind es jetzt? Wie alt bist du jetzt gerade?
Ich bin 37 jetzt, genau. Es gab noch eine große Phase, wo ich lange Zeit nichts mehr gemacht habe. Ich bin jetzt auch nicht mehr selbst so aktiv mit Zirkus, weil mir das Unterrichten doch mehr Spaß macht. Das ist auch ganz witzig. Ich hatte damals eine Ausbildung angefangen. Und ja, man kommt dann mehr und mehr in die Pubertät. Also ich war damals, wie gesagt, schon 14 und allem, aber dann wurde ich immer älter und irgendwann wurde das dann immer uninteressanter. Ja, und dann, ich weiß gar nicht mehr, soweit ich dann legal Alkohol trinken konnte, so ungefähr, ne, 16, 17. Da habe ich dann freitags eher in der Altstadt rumgehangen, als dann zu jonglieren und so weiter. Und da war die Ausbildung auch wichtiger gewesen. Ja.
Was war das für eine Ausbildung?
Ich habe zuerst Kfz-Mechaniker für Nutzfahrzeuge gelernt und ja, konnte das dann aber nicht mehr ausführen und musste dann ein bisschen umschulen sozusagen. Und ja, also in der Zeit war dann auch nicht mehr viel gelaufen. Und dann Jahre später, ich glaube so mit 20 oder so, etwas über 20, 21, 22, nee, war glaube ich sogar noch später, 25 sogar, war ich dann nochmal zur Zirkusschule gegangen. Genau, das ist jetzt über 10 Jahre her. Also, nee, bestimmt 10 oder über 10 Jahre her. Da war ich dann zur Zirkusschule gegangen, wo ich jetzt heute auch noch bin. Und ich war eigentlich mit der Intention damals dahin gegangen, dass ich gesagt habe, ich will das nur für mich und ich möchte mal nochmal andere Leute kennenlernen, treffen und so weiter. Ja, aber dann ist genau das Gegenteil passiert. Also, ich habe dann doch dann dadurch eigentlich dieses wirkliche Pädagogische kennengelernt, ja, dieses wirklich Heranführen, und das hat mir echt, echt gut gefallen.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Wenn man dann auch als erwachsene Person hat man auf einmal auch einen anderen Blick darauf, finde ich. Wenn man vorher nur teilgenommen hat, dann ist das wie so eine andere Perspektive, die man auf einmal einnimmt und auf so ein Thema draufschaut, in die man vorher gar keinen Einblick hat oder die man vorher gar nicht hatte.
Ja, ich habe es auch vorher nie so wirklich erlebt. Also es war vorher immer so gewesen, die Besten kommen nach vorne und die etwas Schlechteren nach hinten und so weiter. Also so wurde das sortiert, ja. Es war gar nicht, also so wurde wirklich eine Aufführung dann dargestellt, ja. Und dann hieß es wirklich, also es wurde wirklich so ein bisschen aussortiert, wer ist wirklich sehr gut und wer ist weniger gut. Also aussortiert jetzt nicht wirklich, es durfte jeder mitkommen. Aber von der Bühnenpräsentation her und wie die aufgebaut wurde, das hat schon sehr mich daran erinnert, dass man da sehr gut sein, also ne, wer da besonders gut war, der durfte dann zum Beispiel alleine dort aufführen zum Beispiel. Und in der Zirkusschule sage ich immer, wir geben jedem, oder ich versuche immer jedem so auch seine 10 Minuten zu geben, ja. Das ist immer so ein bisschen scherzhaft auch gemeint, aber dass jeder auch so mal im Blickfeld sein darf, auch mal alleine, wenn er das möchte.
Ich glaube, da wurde sehr lange und ich gehe mal davon aus, dass es auch immer noch in vielen Bereichen nicht angenehmer geworden ist, sagen wir es mal so, dass es leider immer noch oft so gemacht wird. Also mein Mann hat mir auch erzählt, dass er als Kind in der Schule beim Singen hat dann die Lehrerin auch gesagt, und wir dann nur den Mund mitbewegen oder so. Ja. also solche
Was
Sachen.
Ist das?
Oder ich glaube, viele Lehrkräfte, ich sage das mal im weitesten Sinne, ich meine jetzt nicht nur LehrerInnen an der Schule, sondern Lehrkräfte im Allgemeinen, haben da sehr viele Jahre sehr schlimme Dinge gemacht. Unwissentlich.
Ja.
Mit Kindern.
Ja,
Deshalb finde ich es ja auch so wichtig, dass wir die Pädagogik, also vor allen Dingen die Kunstpädagogik in verschiedenen Richtungen, ne, ob das jetzt Zirkus ist oder Kulturpädagogik oder Theaterpädagogik, die da nochmal einen anderen Ansatz reinbringt, wie man mit den Menschen umgeht und wie man sie fördert.
Ja. Ja, ich denke auch, also das pädagogische Verständnis, das wandelt sich ja ständig irgendwie, ja. Wir haben ja damals auch die Reformpädagogik gehabt und alles. Ich denke auch, dass sich das stetig verbessert. Was ich jetzt gerade so sehe, ist vor allem viel, was gerade so aktuell ist im pädagogischen Kontext, ist Haltung. Und noch mal mehr dieses Bedürfnisorientierte. Also vielleicht bin ich da auch zu sehr in der Brille drin, aber das ist auch das, was ich so oftmals sehe, dass da viel oder noch zu wenig, sagen wir mal, auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendliche gar nicht so drauf eingegangen wird. Und da, denke ich, ist aktuell noch viel Bedarf vorhanden.
Ja. Definitiv. Definitiv. Was mich interessiert noch zu deinem Werdegang, du hattest ja gesagt, okay, deine ersten Schritte, ne, in die Zirkuspädagogik beziehungsweise überhaupt in den Zirkus als Hobby, als Freizeitgestaltung, dann hattest du deine Ausbildung, die du aber dann abbrechen musstest, die zum Kfz-Mechaniker.
Mhm.
Und was kam danach?
Danach kamen so Gelegenheitsjobs und ich hatte dann meine mittlere Reife gemacht. Also ich habe die mittlere Reife auch per Fernstudium gemacht, deswegen kannte ich das ja im Prinzip so ein bisschen mit dem Ausbilden an sich und also dem Selbststudium und dem Selbstlernen. Hab dann nach der mittleren Reife gemerkt, okay, das bringt mich jetzt auch nicht wirklich sehr viel weiter und habe dann bei mir gesagt, okay, jetzt muss ich also jetzt bleibt für mich nichts anderes übrig als wirklich das Studium. Und fürs Studium muss ich dann das Abitur machen. Das hatte ich mir vorher nicht wirklich zugetraut, aber als ich dann so im Laufe der mittleren Reife und allem, habe ich dann gemerkt, okay, doch, das passt doch. Und dann habe ich nebenbei halt, also was heißt so nebenbei, ist gut gesagt, es war schon sehr anstrengend, aber als von zu Hause aus bei der SGD mein Abitur nachgenommen, um dann jetzt studieren zu können.
Wann hast du mit dem Studium angefangen?
Ich bin in der Regelstudienzeit, das heißt, wir brauchen 3,5 Jahre, also vor drei Jahren. Wenn alles passt, das weiß ich jetzt noch nicht. Im Moment mit der Bachelorarbeit komme ich nicht so voran, wie ich das gerne möchte. Das ist ungefähr so wie die Impfkampagne. kommt dir jetzt gerade so voran. Aber ich will vor 2022 noch fertig werden. Also nee, im April normalerweise wäre ich fertig. Also das will ich schon irgendwie hinkriegen, dass ich dann im April fertig bin. Und die theaterpädagogische Ausbildung habe ich kurz vor dem Studium angefangen. Mhm. Und habe dann gesagt, okay, dann gucke ich, dass ich da auf jeden Fall, also die habe ich dann auch jetzt im Oktober fertig, genau diesen Jahres.
Die komplette oder den ersten Teil?
Nee, ich bin schon Spielleiter, also die komplette. Also die, ich bin ja in der Theaterwerkstatt in Heidelberg und das Studium braucht 3,5 Jahre, wie gesagt. Und die theaterpädagogische, ich nenne es immer Fortbildung, weil wenn du es ganz machst, ist es 1 Jahr und eine Ausbildung geht, soweit ich weiß, 2 Jahre. Aber das ist jetzt auch Korinthenkackerei, auf jeden Fall.
Ja, es ist eine Fortbildung. Es ist eine Fortbildung, liebe Zuhörer.
Ja, es ist immer wieder kontrovers, weißt du, wenn ich mit den Kollegen auch da spreche, die sagen immer, nein, das ist eine Ausbildung. Und ja, das ist eine Ausbildung. Das sage ich mal, nein, das ist eigentlich eine Fortbildung. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall dauert das nebenberuflich 4 Jahre und damit passt es ungefähr. Also das eine 3,5 und Studium 3,5 und theaterpädagogische Ausbildung 4.
Okay, ja. Ja, was mir gerade noch einfiel zum Thema Ausbildung, Fortbildung. Ich glaube, eine Ausbildung, der Unterschied ist, für die Fortbildung brauchst du ja schon eine Ausbildung. Ne? Also das war zumindest bei uns, also beim BUT, bei der Prüfung, als ich die selber die Ausbildung gemacht habe, ich habe die in Berlin gemacht, war es auf jeden Fall eher eine Voraussetzung, dass du schon eine abgeschlossene Berufsausbildung hast, in irgendeiner Form.
Also da wüsste ich jetzt nichts von, keine Ahnung, ist mir neu.
Und kann sein, dass das bei euch keine Voraussetzung war.
Nee, also es sind ja teilweise sogar Arbeitslose, die dort rein theoretisch, wir haben jetzt keine bei uns in der Gruppe, aber es wird ja gefördert vom Arbeitsamt. Gut, jetzt kann man sagen, die haben ja dann trotzdem eine Ausbildung.
Ja.
Vielleicht ist das Mindestmaß, du wirst nur gefördert vom Arbeitsamt, wenn du eine Ausbildung hast.
Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass es bei uns eine Voraussetzung war, diese Ausbildung zu machen, weil diese Fortbildung, Betonung auf Fortbildung. Ja.
jetzt habe ich was angestoßen.
Genau, wenn man schon eine Ausbildung hat. So, das zu dem Thema. Okay, jetzt haben wir quasi du bist zum Studium gekommen und so. Du hast ja auch gesagt, im Zirkus hast du dann später auch das Thema Pädagogik stärker kennengelernt, also als du dann schon, sag ich mal, mehr im Erwachsenenalter warst. Mhm. War das dann auch der Grund, also oder beziehungsweise der Auslöser für deine Studiengangswahl?
Ja, also es klingt ziemlich abstrus, aber ja, genau so war es dann gewesen. Ich habe damals geschwankt, ich hatte ja im Prinzip war ich ja vorher Kfz-Mechaniker gewesen, da war halt naheliegend gewesen, dann auch eine technische Ausbildung zu machen, beziehungsweise ein Studium, ne, irgendwie Techniker oder ein Ingenieursausbildung zu machen, Studium zu machen. Hab dann lange Zeit überlegt, deswegen habe ich auch Abitur gemacht und nicht einfach nur das Fachabi, weil ich mir das noch so ein bisschen offen lassen wollte. Ich wusste noch nicht so genau, wo ich hingehe und dachte bei mir, okay, das ist jetzt erstmal der Weg, das ist die Richtung, die segelt sie jetzt und ob du jetzt auf Insel A oder Insel B oder vielleicht auch C landest, das ist dann egal. Aber die Richtung, die passt schon mal. Ich will in den Süden sozusagen. Die Himmelsrichtung hat schon mal gepasst. Dann ja. Der Rest, das viele Wege eröffnen sich einfach im Laufe dessen, wenn du einfach mal auch den Weg wirklich beschreitest. Du musst nicht immer einen klaren Plan haben. Wir gehen alle zur Schule und wissen gar nicht, was wir zum Schluss werden wollen. Das wissen wir ja auch nicht, wenn wir fertig sind mit der Schule. Und dann fängt diese eigentliche Erforschung an, wenn wir fertig sind mit der Schule, dass wir irgendwo Au-pair sind oder hast du nicht gesehen. Und ja, auf jeden Fall, also die Argumentation damals war gewesen, ich war aufgrund der Zusammenarbeit mit der Zirkusschule, die ja heute noch besteht, wir haben viele Kooperationspartner. Und da sind viele, nicht nur durch die Zirkusschule selbst, sondern auch durch die Kooperationspartner an sich, sind einfach viele Möglichkeiten und viele Projekte entstanden aus diesem pädagogischen Bereich, sage ich mal. Das heißt, wir haben, ich habe mit der zweiten Chance Bob gemacht, das Begegnen ohne Barriere mit Menschen mit Behinderung, zum Beispiel, genau, mit Menschen mit Behinderung. Bob heißt Begegnung ohne Barriere, genau, habe ich schon gesagt. Und so viele andere Projekte halt, ne, sozialpädagogische Projekte. Und da habe ich bei mir gedacht, okay, es macht mir so viel Spaß. Ich habe da echt Lust drauf, das zu machen. Und dann habe ich bei mir gedacht, okay, wenn dir das Lust macht oder wenn du wirklich Spaß dafür hast, Geld verdienen wirst du im Endeffekt immer, weil das war so dieser Gegenpart. Ja, ich wusste, Sozialpädagogik verdient man nicht viel Geld. Und aber mit dem Ingenieurstudium, Ingenieure, die verdienen einfach sehr viel Geld. Und das war so eine Überlegung gewesen. Habe ich bei mir gedacht, okay, ich weiß nicht genau, wie das Studium abläuft. Ich weiß nicht genau, wie ich mit dem Ingenieurstudium, da gibt's ja dann auch Bauingenieur und hast du nicht gesehen, wie das Ganze dann läuft und ob mir das wirklich Spaß machen wird. Und Geld ist nicht alles, vor allem wenn du Spaß an der Sache hast, dann machst du die Sache immer gut. Das ist so. Das ist unvermeidlich, meiner Meinung nach. Und wenn du die Sachen gut machst, dann wirst du auch immer entsprechend verdienen. Und es müssen ja nicht, keine Ahnung, ich übertreibe jetzt mit Millionen oder so sein, ja. Aber es reicht ja schon, wenn du einfach Geld hast, von dem du gut leben kannst, ja. Von dem du dein Essen bezahlen kannst, dir eine Wohnung bezahlen kannst. Keine Ahnung, vielleicht noch ein Auto. Hier im Saarland bist du schon sehr auf ein Auto angewiesen. Öffentliche Verkehrsmittel sind ziemlich eingeschränkt. Aber das reicht ja, ja. Also darum geht's ja. Du möchtest einfach leben und das geht halt auch mit Sozialpädagogik, habe ich bei mir gedacht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es geht in jedem Beruf, wenn man da das für sich Passende findet, wie man und wo man arbeitet.
Ja, das kommt halt drauf an. Ich glaube, wenn Friseuse oder so, das sind einfach auch Ausbildungsjobs, ja. Oder gut, Bäcker, die sind jetzt nochmal sehr gefragt. Da weiß ich es jetzt nicht. Aber es gibt einfach so viele Ausbildungsberufe, wo du einfach sehr, sehr wenig Geld verdienst und die wissen einfach nicht, wie sie um die Runden kommen. Ja, die müssen dann noch ein, zwei Jobs dabei machen. Also, ne, ich sage immer, Geld ist nicht alles, aber du brauchst es halt zum Überleben. Das ist der Kapitalismus. Den kannst du jetzt gut oder schlecht finden. Das sind halt die Spielregeln.
Ja,
ist so.
Und das ist ja dann auch nochmal, finde ich, auch nochmal so ein eigenes Thema, dass natürlich alle Berufe entsprechend entlohnt sein sollten. Ne? Also die ist ja auch wieder so eine Mindestlohndebatte. Die führt uns jetzt ein bisschen weg. Es geht ja heute um dich. Ja. Und was mich nämlich noch interessiert, du hast ja gesagt, ne, das Zirkuspädagogik hättest du gerne gemacht als Ausbildung, war aber schwierig wegen Örtlichkeiten, Fahrweg und so weiter. Mhm. Und hattest gesagt, dann hast du halt Theaterpädagogik gemacht. War das wirklich so eine Denkweise, dass du gesagt hast, was ist da am nächsten dran an der Zirkuspädagogik? Oder hast du noch irgendwie andere Erlebnisse gehabt oder andere Erfahrungen mit Theater, die dich zur Theaterpädagogik geführt haben?
Nun, dadurch, dass wir in der Zirkusschule selbst sehr viel mit Theater machen, also wir arbeiten sehr theatralisch. Es ist bei uns kein, ich sag mal in Anführungsstrichen, einfacher Nummernzirkus, sondern wobei eigentlich bist du im Zirkus auch immer im Theater drin, aber kann ich gleich noch ein bisschen ausführen. Auf jeden Fall, wir haben immer eine Geschichte, die wir erzählen. Das sind mehrere Kurse, die dann zusammenkommen, drei oder vier Kurse. Die haben ein gemeinsames Thema und zu diesem gemeinsamen Thema entwickeln wir eine Geschichte oder jede Gruppe eine Geschichte. Und diese wird dann nach und nach immer mit zusammenhängend möglichst erzählt auf der Bühne, dann später zum Abschluss. Das ist dann die Abschlusspräsentation. Das ist auch immer das Ziel, das vermitteln wir auch ganz zu Beginn den Eltern sowie den Kindern auch, dass das Ziel immer ist, zum Schluss eine Abschlussvorstellung zu machen. unter einem großen Thema. Das heißt, wir nähern uns ein wenig dem Material und auch diesem Thema dann und erarbeiten das dann mit den Kindern zusammen, um dann daraus eine Vorstellung gemeinsam draus zu arbeiten. Und da hast du ja ganz viel Theater drin.
Ja.
Mit hinzu kommt, dass ich muss mich mal kurz rumdrehen, genau, 2017, das Plakat hängt hinter mir. 2017 hatte ich eine große Veranstaltung gehabt, ein großes Theaterstück. Das war damals, als die ganzen Geflüchteten hierher gekommen waren. Und das hat mich tierisch genervt, was da teilweise für Debatten geführt wurden. Und ich bin ja immer jemand, der da nicht da rumheult und sagt, boah, ist das alles so schlimm hier, sondern der dann gerne auch etwas dagegen macht. Und habe dann zusammen mit geflüchteten, nicht geflüchteten jungen Menschen ein Zirkus- und Theaterstück aufgeführt. So wurde das dann auch im Prinzip irgendwie betitelt. Genau, das habe ich dann auch nicht alleine gemacht, sondern auch mit ganz vielen Kooperationspartnern sowie mit zwei Referentinnen. Das eine war eine Tanzpädagogin. Ich wollte zuerst eine Theaterpädagogin haben, die hat mir aber leider abgesagt. Und dann habe ich eine Tanzpädagogin gehabt und noch eine Zirkuspädagogin, die das mit mir zusammen macht. Und ja, ich habe dann einfach zu mir gesagt, okay, ich habe gemerkt, das hat alles gut geklappt. Aber ich habe immer wieder auch in diesen Projekten und während der Arbeit festgestellt, mir fehlen einfach so ein paar Skills, ja. Mir fehlt einfach, es waren offene Fragen gewesen, wo ich nie eine Antwort gefunden habe, wie ich da jetzt pädagogisch drauf reagieren soll. Und das habe ich vermisst. Also es war dann auch so die Zeit gewesen, wo ich sehr gerne Podcasts selbst auch gehört habe. Die höre ich heute auch noch sehr gern. Und das hat so, Podcast hören hat mein Wissen so komplett so overdelivered, so dermaßen erweitert. Das war unglaublich. Und ja, trotzdem bin ich da rumgelaufen, hatte Fragen gehabt, weil ich keinen pädagogischen Podcast damals gefunden hatte. Und daraufhin war ich dann dazu übergelaufen und habe dann gesagt, okay, wieder dieser Ansatz, nicht rumheulen, sondern machen, und habe dann einfach gesagt, okay, jetzt mache ich meinen eigenen Podcast. Und dann habe ich angefangen, meinen Podcast zu machen. Genau. Und ja, und noch ganz kurz, weil ich vorhin ja angeteasert habe, also auch im Nummernzirkus. Also es gibt immer zwei verschiedene Möglichkeiten, einen Zirkus zu machen. Das heißt einmal wirklich eine Geschichte, wie wir es machen. Das kann Cirque du Soleil, vielleicht hast du den schon mal gesehen. Ja, ja. Cirque sagt ja jedem was. Ich bin großer Fan vom Cirque Eloise. Und die haben ja auch immer so, die haben mehr, der Cirque du Soleil, der hat eher so ein Motto, nach meinem Verständnis, und dann mehrere so Nummern. Und die Geschichten, die sind zwar irgendwie miteinander verbunden, aber die sind sehr, sehr breit Interpretation möglich. Und für mich ist das eher immer so Themen und so, ne? Wir zeigen jetzt zu diesem Thema ein Zirkusstück und zu diesem Thema ein Zirkusstück. Aber es ist nie so eine selten eine durchgehende Geschichte. Ich kenne, glaube ich, nur zwei Cirque du Soleil-Nummern, oder ich glaube sogar drei, die wirklich eine durchgehende Geschichte, wo sogar ein Geschichtenerzähler mit dabei ist. Und das gibt es. Und beim Nummernzirkus ist es halt so, dass einfach so, jetzt kommen die Jongleure, die jonglieren und gehen dann von der Bühne, und dann kommen die mit den Tellern und gehen von der Bühne und so weiter. Und
okay, ja.
Aber auch da gehst du immer in eine Rolle rein, meiner Meinung nach, weil du bist ja nicht privat auf der Bühne dann, sondern du bist dann, keine Ahnung, Sarah die Jongleurin zum Beispiel, ja. Mhm. Und das kann man auch mit Kostümen etwas unterstreichen dann. Es ist keine wirkliche Geschichte, die du dann erzählst, aber es ist eine bestimmte Rolle, die du dann dort spielst. Und auch ähnlich wie beim Cirque du Soleil, ein gewisses Thema, das dort zirzensisch, also mit Zirkusmaterialien, dargestellt wird. Und das sind immer so die Parallelen zwischen Zirkus und Theater. Und das habe ich immer wieder erkannt, und das lag irgendwo auf der Hand, weswegen ich auf die Idee gekommen bin, Theater zu machen, eine theaterpädagogische Ausbildung zu machen. Das war schon so ein bisschen im Kopf auch drin.
Hattest du auch reine Theatererfahrung? Also hast du irgendwie als Kind oder so Theater gespielt oder sowas?
Reine Theatererfahrung auf der Bühne habe ich persönlich nur durch die theaterpädagogische Fortbildung gemacht. Ansonsten war alles immer im Rahmen der Zirkus gewesen. Da, auch da habe ich eine Rolle gespielt. Also es war dann auch Theater gewesen, aber halt nicht hundertprozentig. Es war immer auch Zirkus mit dabei. Ich habe mal Kommissar, da habe ich im Hauptkommissar Müller-Schmidt, habe ich da gespielt, genau. Und das war einer gewesen, der absolut korrekt war und immer. Und das war damals zum Jubiläum der Zirkusschule. Und das Stück war Tatort, genau, Reeperbahn. Tatort, Reeperbahn war das gewesen. Da haben wir ganz viele, Musik und alles aus dem Tatort haben wir dann rausgeholt. Dann habe ich dann dort einen Fall gelöst. Das war so ein bisschen, da haben wir einen Koffer, da war ein mysteriöser Koffer gewesen, so ein bisschen wie Pulp Fiction, wo die den aufmachen, dann leuchtet der so ein bisschen. Nur bei uns hätte er nie geleuchtet, aber es ging immer um den Koffer und keiner hat gewusst, was in dem Koffer drin ist. Nur wurde der hin und her gereicht und gab es dann Morde um den Koffer und so weiter. Und auch diese verschiedenen Milieus, die Chinesen gab es, gab die Russenmafia und also die chinesische Mafia, Russenmafia. Wir hatten Italiener drin gehabt, wir hatten im Bordell die Franzosen drin gehabt. Und so weiter.
Okay, also bunt gemischt.
Ja, war aber alles noch in einem Rahmen. Also es ist jetzt niemand nackig auf der Bühne rumgelaufen oder so.
Oh, kann man ja aber auch mal machen.
Ist nicht untypisch im Theater, dass die da nackig rumlaufen, das stimmt.
Auch im Zirkus kommt das manchmal vor.
Mit Sicherheit, ja.
Was ist das? Ich fange mal mit Zirkus an, weil es gibt ja immer etwas und vor allen Dingen es verändert sich ja auch durch die Ausbildung oder beziehungsweise auch je länger man sich mit einem Thema beschäftigt. Und was ist für dich das, was dich am Zirkus begeistert? Oder auch an der Zirkuspädagogik, das kann man ja auch vermischen.
Ja. Das eine ist, beim Zirkus musst du keinen Text lernen. Das gefällt mir besonders gut. Ich habe so Schwierigkeiten mit dem Text und mit der Sprache generell. Und ja, ich habe auch immer Schwierigkeiten, wenn ich eine Gruppe vor mir habe, die Namen hier zu merken. Das ist für mich immer furchtbar und für die Kinder leider auch, weil ich ständig die Namen durcheinander werfe und jemand sagt, nein, so weiß ich nicht und nein, so werde ich nicht geschrieben und ich mache es nie mit Absicht, aber es ist furchtbar, weißt du, wenn du dir Namen nicht merken kannst, dann hast du dann 10 Kinder vor dir und ja. Was mir auch besonders gut am Zirkus an sich gefällt, ist einfach, dass wir hatten da schon solche Session gehabt. Also erstens, du kannst es einfach machen, ja, das ist auch wunderbar. Du kannst es alleine machen, Theater spielen alleine. Da kannst du vielleicht Übungen machen an sich, aber nicht wirklich Theater spielen. Und es kommt dadurch kommt auch diese Spielpädagogik noch einmal mehr raus. Weil du hast wirklich ein Spielmaterial, mit dem du spielst. Und du dich da wirklich komplett verlieren kannst und vertiefst. Und es gab einige, also wir haben immer, früher war es noch dienstags und freitags, wo ich immer in die Zirkusschule gegangen bin. Das hat sich dann, der Freitag ist geblieben, das ist immer unser offener Treff, aber der Dienstags-Jongliertreff, der ist dann aufgrund mangelnder Nachfrage dann irgendwann nicht mehr zustande gekommen. Auf jeden Fall, oder es war sogar montags gewesen, ich weiß es nicht mehr, ist ja auch egal. Auf jeden Fall war ich da schon aus diesem Jongliertreffen war ich manchmal echt rausgekommen, mir hat der Kopf gebrannt, weil wir solche abstrusen Partnerjonglagen gemacht haben. Also ich liebe Partnerjonglage, ja, Passing und so. Und das war dann wirklich, wir haben mit jemandem gespielt und außen und links und rechts hat dann noch jemand gestanden und hat dir während der Jonglage die Keulen aus der Jonglage rausgenommen, dir neue Keulen reingegeben und du hast mit dem anderen gepasst, sodass du teilweise dort gestanden hattest und hattest keine Keulen in der Hand, ja, für kurze Zeit. Und es war auch keine in der Luft gewesen, oder doch, es war schon eine in der Luft, aber du hattest keine Keulen in der Hand und dann musst du trotzdem in diesem Rhythmus bleiben, der immer auch wichtig ist in der Zirkuspädagogik. Hast du gerade mit der Parsing, dieser Partnerjonglage, es ist immer sehr wichtig, dass du jemanden hast zum Mitspielen, immer diesen Rhythmus hast, um mit dem zusammenzuspielen.
Ja.
Weil du auf einen bestimmten Takt jonglierst und zu einem bestimmten Takt wirfst. Und diese Takte kannst du dann auch ändern. Und das Ganze dann auch mittendrin abstrus und allem. Auf jeden Fall dieses, also wirklich, da merkst du, du merkst es richtig, du gehst da wirklich raus und bist dann platt und es ist auch schön. Das ist wie wenn du Sport machst und du bist nach dem Sport echt kaputt und platt und du weißt, also ne, das hört sich jetzt so negativ an, aber du weißt einfach, das ist ein euphorisches Erlebnis, auch trotzdem seinen Körper dann so zu erleben und ihn so dann zu benutzen im Sport. Und genauso ist es mit dem Zirkus dann auch.
Und wenn wir jetzt umschwenken, das war jetzt Zirkus, was ist es dann quasi als Ergänzung oder vielleicht auch als Gegensatz, was du an der Theaterpädagogik magst?
Am Theater mag ich vor allem diesen pädagogischen Aspekt. Ich finde Theater fast schon ein kleines bisschen, oder ja, ich finde Theaterpädagogik, um Pädagogik zu unterstützen, besser als Zirkuspädagogik, weil Theaterpädagogik viel niederschwelliger ist als Zirkuspädagogik zum einen. Weil du musst ja wenigstens greifen und irgendwie, gut, man muss nicht immer unbedingt was hochwerfen, aber du bist halt gerade so im Kleinkindsalter schon eingeschränkt mit dem Material soweit, beziehungsweise musst du ganz anders rangehen auch. Und gut, das ist bei der Theaterpädagogik wahrscheinlich auch so. Aber gerade dieses Zusammenspielen, ja, weshalb ja auch mein gratis E-Book zum Beispiel über Theaterpädagogik, also wirklich diese Kompetenzförderung mit Theaterpädagogik, weil das so möglich ist, das gefällt mir so unwahrscheinlich gut. Also wirklich dieser pädagogische Aspekt und du kannst Theaterpädagogik, und das ist gerade jetzt so in dieser Lockdown-Phase sehr wertvoll, ist komplett ohne Material machen. Also während du wirklich, ich habe das Auto so oft schon vollgepackt bei mir mit Material, ja, und du kommst dir dann wirklich vor wie so ein kleiner Zirkus, der dann da mit seinen Wagen anfährt und 1000 Materialien und allem, und du siehst den Theaterpädagogen, der geht rein und der braucht halt wirklich nichts, ja, so wie Peter Brook sagt, leerer Raum, ein Zuschauer und ein Schauspieler, eine Rolle, fertig, so ungefähr. Und das geht halt im Zirkus nicht, denn Zirkus ist immer das Interagieren mit dem Material und nicht mit dem Menschen, sondern wir agieren mit Material. Das Material kann auch ein Mensch sein, klar, also Material ist da sehr weit gefasst, aber du agierst immer mit irgendeinem Gegenstand, während du im Theater immer mit einer Person interagierst. Das sind so für mich die wesentlichen Unterschiede. Und dieses Personenbezogene, klar, ne, ich meine, ich studiere ja soziale Arbeit und Pädagogik der Kindheit und das ist einfach, ne, es steckt ja schon in der Name drin, soziale Arbeit. Und da habe ich dann auch diese Parallelen, innerhalb des Studiums habe ich dann diese Parallelen entdeckt. Ja. Und bin dadurch dann auch hellauf begeistert, dass du hast auch viel mehr Theorie, ja. Du hast in der Zirkuspädagogik, die ist einfach auch noch nicht so wirklich weit. Das heißt, ich müsste da wirklich von Grund auf irgendwo schon anfangen. Es gibt mittlerweile ein bisschen mehr Material, aber es ist nicht zu vergleichen mit Theater, ja. Theaterwissenschaften, Theater, das ist alles schon viel, viel weiter etabliert als Zirkus. Und ich betrete schon irgendwo nicht Neuland, aber schon, es ist schon ein Stück Pionierarbeit mit dem Ziel, die Theaterpädagogik mehr oder die theaterpädagogischen Methoden mehr und mehr in die Pädagogik und vor allem in die soziale Arbeit zu etablieren. Das ist schon eine Riesenarbeit. Und jetzt noch mit Zirkuspädagogik, das ist ja, zumal Theater kann jeder spielen. Das machen wir schon als Kind. Wir spielen schon als Kind Theater, indem wir uns in irgendwelche, indem wir Mama, Papa spielen und Kind und hast du nicht gesehen. Das macht jedes Kind, egal ob Junge oder Mädchen.
Wir machen es ja eh grundsätzlich immer im Alltag. Also.
Das auch, also, ja.
Rollenspielen machen wir ja permanent.
Mhm. Ich komme jetzt nicht mehr auf den Soziologen, den Namen, aber es gibt wirklich ein Buch, das heißt Wir alle spielen Theater oder so.
Das kannst du ja dann in die Shownotes schreiben.
Ja, genau, das ist eine gute Idee.
Podcast,
Das ist eine gute Idee. Ihr findet das Buch in den Shownotes, kann ich auf jeden Fall empfehlen, ist vom Soziologen. Das heißt, wir alle spielen Theater. Ah, vom Goffman ist es, genau. Ich habe es jetzt gerade von Irvin Goffman, wir alle spielen Theater, die Selbstdarstellung im Alltag. Für alle, die so ein bisschen soziologisch angehaucht sind.
Hm. Meinst du das, du hast ja gesagt, also die Theaterpädagogik und generell auch Theater, auch mit den Theaterwissenschaften, ist halt auch auf einer theoretischen Ebene schon viel weiter und viel, also es gibt viel mehr Material dazu, theoretischer Natur. Und liegt das daran, dass Zirkus noch, und die Frage ist halt, ob noch oder generell nicht so stark in der Gesellschaft angekommen ist oder beziehungsweise in der Bildung angekommen ist, weil ja Theater mittlerweile, also ich finde Theater als Institution, ne, Stadttheater und so, sind ja fast schon, haben ja fast schon ein anderes Problem, dass sie einfach so eine Bildungsbürgerelite ansprechen und ich sag mal, das Volk vielleicht gar nicht mehr so oft ins Theater geht oder sich dadurch gar nicht so angesprochen fühlt, während Zirkus vielleicht im Kopf von vielen Leuten viel stärker mit dem Volk und Volkstümlichkeit verbunden ist, als mit irgendwie höherer Bildung, Ausbildung. Weißt du, was ich meine?
Ja, also, ich weiß.
Meinst du, das hat damit auch zu tun, dass es da für Zirkus weniger gibt?
Nein, der Grund, warum es Zirkus weniger gibt, ist, dass Zirkus nicht staatlich gefördert ist. Das ist meine Meinung. Staatlich gefördert wird es nicht, weil damals zum Nationalsozialismus der Zirkus verboten wurde, weil das alles Zigeuner ja waren. Ja, es war so, keine Ahnung, ob das stimmt, ob das alles Zigeuner waren, aber es war halt, damals.
Liebe Zuhörende, so, wir meinen Sinti und Roma. Oder es gibt
ja Begriffe. Also ne, aus diesem Begriff von denen, ne, die haben halt gesagt, Nationalsozialismus, das sind alles Zigeuner und die gehören nicht gefördert. Und ich meine, Zirkus ist ja auch einfach ein bisschen kurios, ja. Es ist ja auch so ein bisschen aus diesem Kuriosen herausgewachsen, also entstanden auch. Sprich, dieses Vorführen von seltenen Tieren, und dieses Vorführen von komischen Menschen, sage ich mal, ja, also im Sinne von, dass die Menschen aus welchen Gründen auch immer eine andere Körperform hatten.
Ja.
Und das wurde dann gezeigt, oder die besonders muskulös, die außergewöhnlich muskulös waren.
Ja.
Wenngleich, wenn jetzt irgendjemand dem Podcaster jetzt zuhört und der sagt, ich habe oder der Ahnung davon hat, der wird sagen, das stimmt denen nicht ganz. Und dann sage ich ja, weil der Ursprung des Zirkus ist eigentlich das Reiten. Also deswegen haben wir auch diese runde Manege und ist diese Kunstform im Sinne von auf dem Pferd besondere Kunststücke zu machen. Darum haben wir in jeder Zirkusmanege unten auf dem Boden Heu liegen und der Zirkus ist rund, weil dann kannst du bei diesem Voltigieren, kann das Pferd dann die ganze Zeit rund reiten, während der Artist dann auf dem Pferd seine Kunststückchen machen kann. Ne? Und das hat sich dann halt irgendwann weiterentwickelt. Auf jeden Fall, ne, das wurde nicht mehr staatlich gefördert oder kam halt auch nie wirklich in Frage vielleicht. So genau bin ich jetzt auch nicht in der Geschichte drin. Aber das Theater wurde halt weiter gefördert, ja. Also keine 30 oder doch so 30 Kilometer entfernt von hier, von meinem Zuhause, ist Saarbrücken. Und in Saarbrücken haben wir das Staatstheater und das wurde damals noch von dem Führer persönlich erbaut, ja, oder finanziert. Und sowas gibt's halt im Zirkus nicht, ja. Zirkus musste sich immer selbst unterhalten. Also im Sinne von finanziell.
Ja, finanziell, ja.
Und daraus entstand dann einfach auch, dass auch alles andere ist damit verknüpft. Ne? Je mehr Theater da sind, umso mehr Menschen interessieren sich für Theater. Je mehr Menschen sich für Theater interessieren, umso mehr wollen die Menschen über Theater wissen. Je mehr Leute über die Theater wissen wollen, umso mehr wird geforscht. Und deswegen sind wir heute da. Ich meine, das, was die Theaterpädagogik ja vorzuweisen hat, das ist ja auch eigentlich noch nicht so alt. Das sind ja alles auch Erkenntnisse. Das sind alles Erkenntnisse aus der Theaterwissenschaft vor allem, ja. Und deswegen ist Theater so weit verbreitet. Und bis heute, also es hat man auch nie wieder zurückgenommen, bis heute wird Zirkus staatlich nicht gefördert. Ja, es wird alles staatlich gefördert, Tanz und hast du nicht gesehen. Aber Opern, Gesang, ja. Aber diese Kunstform halt nicht. Und deswegen ist sie auch nirgendwo wirklich zu finden. Und das war damals dann sogar so schlimm gewesen, dass die aufgrund dessen, dass die Menschen oder diese ganzen Zirkusse sich eigenständig unterhalten mussten, mussten sie vor allem Gewinne einfahren. Das heißt, das Künstlerische ging etwas zurück. Und die haben vor allem geguckt, dass sie nur noch dieses ganz Große und kommen Sie rein und schauen Sie sich das an. Und hast du nicht gesehen, das kennen wir ja alle. Mhm. Und dadurch ist die Kunst komplett untergegangen, weil man hat nur noch versucht, so viele Leute wie möglich reinzubekommen. Aber denen hat man dann was gezeigt und dann so nach der Mutter auf Wiedersehen. Dann ist man in die nächste Stadt gefahren und dann hat man irgendwann auf das Zirkuszelt verzichtet und hat dann, Turnhallen gemietet oder sowas, ja. Und dann ist Roncalli gekommen und Roncalli hat gesagt, das ist furchtbar, so wie das aussieht und ich will das ändern. Und dann war Roncalli der Erste gewesen, der wirklich nochmal richtig schöne Zirkuswagen und der wirklich auch Wert auf die Kunstform Zirkus gesetzt hat und wirklich auch der nochmal angefangen hat, Geschichten mit Zirkus darzustellen und zu erklären. Und ja, und das haben, also es war sehr erfolgreich und das haben dann andere auch aus wirtschaftlichen Gründen mit Sicherheit, aber wie das immer auch so ist, wenn etwas erfolgreich ist, haben das dann kopiert.
Ja.
Und deswegen ist Zirkus nicht so etabliert wie Theater.
Okay. Danke für diesen Einblick.
Ja, bitte. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich da... ich weiß, ich finde es auf der einen Seite interessant, auf der anderen Seite, man kann nicht sich in alles reinlesen. Also es gibt da auch einige gute Bücher über die Historie des Zirkuses. Aber das ist halt so ein bisschen das, was ich mir zusammengekramt habe, ohne jetzt auf Vollständigkeit. Aber ich denke, also es passt ja auch irgendwo, ne? Es ist ja schon logisch.
Ja. Wo du bist ja jetzt, also du bist jetzt kurz vor Studiumabschluss, du bist kurz vor dem Abschluss der theaterpädagogischen Ausbildung, du bist schon in der Zirkuspädagogik eine Weile aktiv. Wo soll so deine Reise hingehen? Hast du da so Ziele, wie du arbeiten möchtest, wie du diese verschiedenen, ich sag mal, Richtungen zusammenbringen möchtest?
Was meinst du jetzt mit verschiedenen Richtungen? Mensch, jetzt
naja, also du hast ja, also einerseits das Studium, also quasi die Sozialarbeit, du hast die Theaterpädagogik und du hast die Zirkuspädagogik, also du hast ja quasi verschiedene Ausbildungsstandbeine, sag ich mal so, ne? Verschiedene Fertigkeiten. Und was ist so deine Vorstellung? Wo möchtest du beruflich hin? Was möchtest du mit diesen ganzen verschiedenen Ausbildungsberufen anfangen?
Ja, also das eine ist natürlich, dass ich vor allem mich selbstständig machen möchte. Da bin ich jetzt gerade so ein bisschen auf dem Weg und könnte man noch ein bisschen mehr Gas geben, gebe ich zu. Das geht immer ein bisschen mehr, aber Ist halt jetzt so, bin jetzt auch ein fauler Mensch. Nein,
es ist
aber
ja auch gerade Pandemie.
Es ist furchtbar. Es ist, die Pandemie macht so, weil ich bin das ist auch irgendwo, bin ich das selber schuld. Das ist immer unser Habitus, ne? Wie bist du selbst drauf? Nun, auf jeden Fall, wo möchte ich hin? Wie gesagt, Selbstständigkeit und wirklich auch mit Zirkus- und Theaterpädagogik. Das heißt, ich möchte wirklich als Referent tätig sein, dass ich in soziale Organisationen reingehe mit meinem Studium, einfach mit dem Wissen des Studiums, und dass ich und auch natürlich der Theaterpädagogik und Zirkuspädagogik, und dass ich denen zeige, wie sie mit Theaterpädagogik ihren Alltag erleichtern können und den Alltag auch der Kinder erleichtern können, weil du mit Theaterpädagogik einfach, also ich bin ja selbst auch immer wieder tätig in sozialen Organisationen, auch teilweise mit echt schwierigen Kindern und Jugendlichen, und es ist unglaublich, was ich so mitbekomme, wie du mit Zirkus und Theater dir das Leben erleichtern kannst. Und sei es, dass du einfache Spiele machen kannst. Du kannst die Kinder fördern, wirklich in unterschiedlichsten Kompetenzen. Du kannst die Kinder und Jugendlichen, kannst du mit denen wirklich Themen erarbeiten. Ja, so wie ich jetzt dieses Thema Migration mit denen auch. Ich habe es nicht wirklich erarbeitet, aber ich wüsste jetzt mittlerweile, wie ich es arbeiten kann. Das ist so eine Selbstkritik, die ich auch habe, die ich reflektiert habe. Ich würde heute die Aufführung, wo ich gesagt habe, mit diesen Migranten, Migrantinnen und Migranten und den hier lebenden oder schon länger lebenden, Deutschland lebenden Menschen, würde ich ganz anders aufbauen mittlerweile. Ja, und das verdanke ich einfach dieser Fortbildung. Und so gibt es ganz, ganz viele Dinge, die ich einfach auch erlebt habe, wo ich wirklich, wo jeder vielleicht sagen würde, das macht doch den Kids keinen Spaß, so kannst du hier nicht mit Theater kommen. Doch, ich habe mit denen Zirkus gemacht. Ich habe Zirkus gemacht mit Kindern und Jugendlichen, die alle vorbestraft waren, die alle schon mal im Knast waren sozusagen. Und die wirklich vor großen, großen Herausforderungen gestanden haben. Und zu denen habe ich gesagt, willst du nicht ein bisschen Zirkus machen? Und die haben es gemacht, die haben echt Bock drauf gehabt. Und es waren sogar welche gewesen, die haben da, die haben das sogar auch schon vorher gekannt und gekonnt, ja. Das Gleiche auch mit Theater. Mit denen habe ich Theaterspielen gemacht. Mit denen habe ich keine Aufführung gemacht. Das muss ja auch nicht sein, ja. Das wäre auch gar nicht möglich gewesen, weil da wirklich Jugendliche dabei waren, wo die Eltern alle wissen durften, wo die sind. Und dann kannst du schlecht eine öffentliche Aufführung damit machen oder sowas, ja. Aber diese einzelnen Theaterspiele, womit du die Sinne üben kannst mit denen, wo ich auch immer wieder hier Beispiele bringe. Das ist so großartig und das erlebe ich immer wieder, egal in welchem Bereich, ob du mit Älteren arbeitest, ob du mit Kindern arbeitest, ob du mit Menschen mit Behinderung arbeitest, mit Migrationshintergrund, whatever, it is so egal. Es ist für alle etablierbar. Du kannst sogar Gemeinwesenarbeit mit theaterpädagogischen Methoden machen. Augusto Boal, ja, du erörterst ein Problem, fragst, was habt ihr für Probleme? Oder guck mal hier, so sieht das bei uns in der Stadt aus, und gemeinsam erarbeitet ihr ein Konzept, wie so etwas aussehen könnte. Und dann im Anschluss natürlich, das geht dann nicht mehr theatralisch, sondern dann müsst ihr natürlich auch zum Bürgermeister gehen, ganz normal. Und der Sozialarbeiter muss das dann entsprechend auch rüberbringen, muss dann denen auch sagen, passen auf, das und das und das sollte sich in unserem Gemeinwesen ändern. Das wünschen sich die Menschen, die stehen vor denen dem Problem, und sie haben die und die Lösungen erst einmal herausgearbeitet.
Ja.
Also es ist unendlich, dieses Feld. Es ist unglaublich. Also nicht nur Theater an sich, ja, wenn du, das weißt du selbst, wenn du eine theaterpädagogische Ausbildung hast, dann hast du überall nochmal so kleine Sparten. Bei dir ist es Status, ja, und das ist nur ein kleiner Teil vom Theater, und wenn du Status dann wirklich mal bearbeitest, dann ist das so ein Riesenfeld nochmal, ja. Du gehst durch so eine Tür und dann stehst du auf, und dann denkst du bei dir, du siehst das Ende schon gar nicht mehr so ungefähr, ja.
Es ist sehr umfangreich.
Ja, Und genauso ist das dann auch, du gehst in eine andere, du machst eine andere Tür auf mit keine Ahnung, Sprache zum Beispiel, ja. Unglaubliches Feld. Du machst ein anderes auf mit Augusto Boal, ein unglaubliches Feld. Und so gibt es ganz, oder Ensemblebildung oder mit einer Gruppe etwas zusammenzumachen. Es sind unglaublich Riesenfelder, die nochmal in den einzelnen separaten Sparten der Theaterpädagogik vorhanden sind. Und das ist so unglaublich. Also da bin ich mir wieder fasziniert.
Okay. Wir wissen jetzt so ein bisschen was über deinen Werdegang erfahren, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt bist. Wir wissen, wo die Reise hingehen soll. Was mich noch interessiert, so, wir nähern uns dem Ende des Interviews. Gibt es etwas, und ich meine jetzt gar kein so Riesengebiet, ne? Du hast ja jetzt selber gerade gesagt, manche Sachen sind einfach unendlich. Eine Fähigkeit kann das sein, oder vielleicht auch ein Thema, was du noch lernen möchtest oder was dich gerade besonders interessiert. Weißt du, also jetzt mal so als Beispiel, bei mir ist es zum Beispiel gerade das Thema Gebärdensprache. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das interessiert mich, da bin ich gerade noch dran oder da möchte ich mich demnächst dran machen, das möchte ich auch noch dazu lernen?
Du meinst jetzt außerhalb von Theater oder so, ne?
Das kann innerhalb oder außerhalb von Theater oder Zirkus sein.
Also gibt es mehrere Dinge. Das eine, womit ich mich auf jeden Fall noch oder was ich noch vertiefen möchte, sind natürlich die Sozialkompetenzen, das heißt die Fördermöglichkeiten, die sozialpädagogischen, die Fördermöglichkeiten von Sozialkompetenzen mit theaterpädagogischen Methoden. Das ist schon mal so eine Sache, die ja schon mal riesig auch ist. Das andere ist, ich würde gerne eine App entwickeln mit Flutter. Da habe ich noch nicht wirklich angefangen. Da habe ich nur schon mal einen Kurs gekauft vor, was weiß ich, wie vielen Monaten. Und habe auch schon mal alles soweit programmiert. Also nicht programmiert, sondern eingerichtet, dass ich da... Nee, ich bin noch nicht fertig mit dem Einrichten, dass ich da anfangen könnte zu programmieren. Also man sieht, ich bin ziemlich am Anfang.
Aber hey, du hast immerhin schon mal den Kurs gekauft.
Ja, der war damals bei Udemy, habe ich den gekauft. Der war... günstig, den habe ich günstig geschossen. Dann habe ich später gemerkt, dass sie jedes Mal die so günstig anbieten. Naja. Das dritte ist, dass ich natürlich dadurch, dass ich mich selbstständig machen möchte, ich mich da auch mehr und mehr in diese E-Commerce beziehungsweise in wie mache ich mich selbstständig? Also selbstständig bin ich jetzt schon, aber wie machst du eine Abrechnung? Wie machst du eine Rechnung an sich? Ja, wie ist so richtig die Strategie, dass du auch den Leuten etwas verkaufst? Weil es reicht nicht, dass du einfach sagst, ja, ich habe hier ein gutes Produkt und dann kommen die Leute von alleine. Nein, das ist nicht der Fall. Die Leute kommen nicht von alleine und sagen, ich habe gehört, sie haben ein geiles Produkt. Das dauert, bis die Leute zu dir kommen und sagen, ich habe gehört, sie haben ein geiles Produkt.
Ja, bis dahin, sie dich ja erstmal kennen.
Genau, bis dahin heißt es Klinken putzen und halt, ne, wie putze ich die Klinken und wie kann ich das am besten aufbauen? Ja, und das ist generell so. Also das Ganze hat, ich habe so ein bisschen erzählt, wie das angefangen hatte mit dem Podcast und Zirkus und Theaterpädagogik hat generell im Laufe des Studiums einfach angefangen, weil ich, wie ich auch schon gesagt habe, ich weiß halt nicht, wie das wirklich pädagogisch geht. Das war immer so die Frage, wie geht das wirklich pädagogisch richtig und gut? Und gut richtig ist immer so eine Sache, aber wie kann man es gut machen? Und auf diese Frage hatte ich keine Antwort. Und dann habe ich nicht nur den Podcast hier dann gegründet, sondern erst einmal auf Jimdo eine Webseite erstellt. Und dann habe ich festgestellt, dann habe ich immer wieder gehört, wenn du wirklich was jetzt machen möchtest, dann musst du dir eine eigene Webseite machen. Und da habe ich einmal ein YouTube-Video gesehen. Also das, was im Prinzip Podcast ist, ist das Gleiche auf YouTube, nur mit Video. Ja, also Leute, ja. Es gibt mehr als Bibi da draußen auf YouTube und Unglaublich, was man da alles lernt. Und meine komplette Webseite habe ich nur mit einem Video aus YouTube, das kostenfrei war, erstellt, ja. Und das ging 2 Stunden und ich habe wirklich Play gedrückt, der hat irgendwas gemacht, ich habe Pause gedrückt und ich habe das auf meinem Computer nachgemacht. Da habe ich nochmal Play gedrückt, er hat nochmal was gemacht, ich habe Pause gedrückt und da habe ich das nochmal nachgemacht. Also wirklich 1:1. Und dann lernt man dadurch auch wesentlich mehr und man irgendwann steht man auch vor Problemen, die muss man lösen und so weiter. Und dann sucht man sich Hilfe und die finde ich dann auch auf Facebook, in den Facebook-Gruppen. Und so ist dann einfach aus der Udemy-Seite, aus der Jimdo-Seite eine richtige WordPress-Seite draus geworden, die mir jetzt schon so, ja, doch relativ gut gefällt.
Das kann ich bestätigen. YouTube ist eine Hammer-Lernquelle für alles.
Jetzt habe ich schon gedacht, dass du sagst, jetzt kann ich bestätigen, dass meine Webseite schön aussieht.
Auch die Webseite.
Also ihr findet sie auch unten in den Shownotes. Ihr könnt euch selbst ein, wie in jeder Podcast-Folge ja eigentlich, aber dann könnt ihr euch selbst ein Bild von der Webseite machen. Ja, und dürft
gerne
einen Kommentar.
Wenn ihr diesen Podcast hört, dann seid ihr ja vielleicht auch schon auf der Website drauf gewesen.
Genau. Ja. Dann dürft ihr mir gerne schreiben, ob sie euch gefällt oder nicht.
Ich habe noch eine letzte Frage. Ja. Was wünschst du dir für 2021?
Das Ende der Pandemie, den Weltfrieden und für 2021, also auf jeden Fall das Ende der Pandemie, dass ich auch wirklich im April mein Studium beende. Dass ich da wirklich die Bachelorarbeit abgebe, dass ich da die theaterpädagogische Ausbildung, Fortbildung beende, auch erfolgreich beende. Und ja, dann bin ich eigentlich in den Startlöchern und dann wünsche ich mir wirklich, dass es mit der Selbstständigkeit ab dann wirklich gut oder richtig durchstarten kann.
Ja. Das wünsche ich dir auch.
Dankeschön.
Ich danke dir für dieses Interview.
Ich danke dir. Ich danke dir für dieses Interview.
Ja, aber du wurdest interviewt. Und ich fand es super interessant, so viel über dich zu erfahren. Auch ganz viele Dinge, die ich einfach auch noch gar nicht wusste. Ich überlasse dir die letzten Worte, wie das in deinem Podcast so üblich ist. Was möchtest du deinen HörerInnen noch mitgeben?
Ja, was möchte ich meinen Hörern noch mitgeben? Also, falls du es noch nicht weißt, ich habe für mich auch so ein bisschen festgesetzt, 2021 wird das Jahr der Vernetzung. Das heißt, ich will mich noch viel, viel mehr vernetzen. Das heißt, auch mit dir. Ja, genau, mit dir, der jetzt gerade zuhört, der gerade hier meine Stimme hört, mit dir möchte ich mich gerne weiter vernetzen. Und ich würde mich sehr freuen über sämtliche Rückmeldungen von dir, über dass du mit mir Kontakt aufnimmst. Es gibt unzählige Möglichkeiten auf Facebook, auf Instagram. Bei mir auf der Webseite kannst du mir gerne eine E-Mail hinterlassen. Also diese Möglichkeiten hast du. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, Anregungen, dir irgendetwas gefällt oder irgendetwas auch nicht gefällt, gerne auch. Ich sage immer, ich lerne am meisten von den Aussagen, wo die sagen, das war nicht gut. Also melde dich und ich freue mich auf jeden Fall auf deine Rückmeldung. Auch bezüglich der einzelnen Podcast-Folgen, dass du mir da gerne immer ein Feedback gibst. Genau. Das war die 83. Podcast-Folge von Zirkus und Theaterpädagogik. Wenn du bis hierhin dran geblieben bist, dann bin ich dir sehr dankbar, dass du dir die ganze Folge angehört hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen, auch ein wenig über mich zu hören, also für den, der auf der anderen Seite ist. Ich habe es zum Schluss gesagt, ich freue mich natürlich über deine Rückmeldung, dass auch ich dich ein wenig kennenlernen darf. Und ja, danke natürlich auch Sarah dafür, dass sie meine Rolle dieses Mal ein wenig eingenommen hat und mich interviewt hat und mich auch gefragt hat. Kleine Bemerkungen zum Schluss auch noch. Die ganzen Fragen, die Sarah hier gestellt hat, von denen habe ich vorher nichts gewusst. Also sie hat sie selbst sich ausgedacht. Ich hatte auch die Möglichkeit gegeben, dass man Fragen einsenden darf und so weiter und so fort. Also ich wusste da wirklich nichts vorher. Das war alles ungeskriptet und vorbereitet. Und genau, also alle Informationen über Sarah findest du auch in den Shownotes, genauso wie auch über das Buch von Irvin Goffman und alle anderen Informationen, die du ja sonst auch kennst. Also auch Instagram und Facebook-Kanal, damit du dich bei mir melden kannst. Falls du eine Mail schreiben möchtest, da kommst du über die Webseite an mich heran. Bis dahin sage ich vielen Dank und verabschiede mich mit einem: Zirkus und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Shownotes, also direkt unter der Podcast-Folge, sowie auf meinem Blog www.zutp.de, wie Zirkus und Theaterpädagogik. Bis dann, ciao!